Zip FM
mit den Nachrichten.
Und nun ohne Umschweife zur Sache.
Ich sage Ihnen, Aufschwung, Aufschwung, das wäre es jetzt. Der Aufschwung ist da.
Sie helfen den Armen, wenn sie die Reichen ausmerzen.
Ave Maria, grazia plena.
Zip FM,
das Infomagazin der Freien Radios.
Hallo, hallo, begrüßt euch am Mikrofon und Technik der Stefan aus Berlin. Für unsere Ausgabe vom Freitag, den 6. Dezember 2013, haben wir folgende Themen für euch recherchiert und vertont. Protest in der Arktis. Was passiert jetzt eigentlich mit den 30 Greenpeace-AktivistInnen, die in Russland angeklagt sind? Lohn zum Leben. Unter dem Stichwort Living Wage wollen sich große Modeketten wie H&M jetzt doch um die Löhne ihrer weltweiten ArbeiterInnen kümmern. Wirklich? Rechte Gewalttaten. War es nun ein Nazimord oder wieder nur ein dummer Jungenstreich? Die Amadeo-Antonio-Stiftung über die Neubewertung von unaufgeklärten Gewalttaten. Wochenlang haben 30 AktivistInnen der Umweltorganisation Greenpeace in Untersuchungshaft gesessen. Im September haben sich UmweltaktivistInnen an einer Ölbohrplattform des russischen Konzerns Gazprom zu schaffen gemacht, um ihren friedlichen Protest auszudrücken. Der Vorfall hatte internationales Aufsehen erregt. Der Fall kam vor wenigen Wochen auch vor den Internationalen Seegerichtshof in Den Haag. Kurz darauf wurden die AktivistInnen vorerst gegen Kaution entlassen. Wie es um die sogenannten Arctic 30 aktuell steht, hat Radio Korax aus Halle den Jörg Feddern von Greenpeace gefragt.
Also Greenpeace zeichnet sich dadurch aus, dass wir so eine Aktion oder ähnliche Aktionen machen. Das heißt, unser Prinzip ist es, Bearing Witness abzulegen, das heißt Zeugnis abzulegen, dort, wo das Unrecht gegen die Umwelt und die Natur geschieht. Das heißt, wir fahren dahin, protestieren und entscheidend ist, wir protestieren gewaltfrei und friedlich. Das sind die Grundprinzipien von Greenpeace. Und das machen wir schon seit gut 40 Jahren weltweit. Und das war eine von vielen, vielen Aktionen, die Greenpeace schon durchgeführt hat. Diese Aktion ist nun dadurch spektakulär geworden, dass die russische Regierung so gehandelt hat, so massiv gehandelt hat. Deswegen ist es dann so spektakulär und auch weltweit so in den Medien vertreten.
Russland ist ja momentan für seine schwierige Menschenrechtslage bekannt. Inwiefern hat man sich denn da eventuell auf ein solches Szenario auch vorbereitet oder ein bisschen damit gerechnet?
Wir bereiten uns grundsätzlich sehr intensiv auf solche Kampagnen und auch Aktionen vor. Das soll heißen, auch vorher werden natürlich die möglichen rechtlichen Konsequenzen diskutiert. Aber dass man uns Rauditum und Piraterie vorwirft, damit konnten wir nicht rechnen, weil das sehr, sehr abwegig ist, zumal die Piraterie im internationalen Seerecht ganz klar definiert ist. Sprich, man muss bewaffnet sein, man muss auf ein Schiff klettern, das Schiff unter seine Gewalt bringen und dann im Eigennutz handeln. Und alle diese drei Kriterien haben wir nicht erfüllt, weil wir sind, wie gesagt, gewaltfrei und friedlich. Das heißt, wir sind nicht bewaffnet und wir handeln nicht im Eigennutz, sondern wir handeln im übergeordneten Interesse, nämlich im Interesse der Umwelt und der Natur.
Das hat jetzt auch schon ein bisschen meine nächste Frage vorweggenommen. Auf welche Gesetzesgrundlage sich Russland eigentlich bei der Festnahme und vor allem bei der Anklage berufen hat, beziehungsweise immer noch beruft?
Also sie berufen sich ursprünglich auf das internationale Seerecht, man muss da vorsichtig sein. Die ganze Aktion hat in der sogenannten ausschließlichen Wirtschaftszone Russland stattgefunden, also nicht in den Hoheitsgewässern von Russland. Das heißt, Russland hat hier quasi keine Gewalt oder nur eine eingeschränkte Gewalt über diesen Bereich. Die sogenannte ausschließliche Wirtschaftszone umfasst etwa 200 Seemeilen vor der Küste. Hier dürfen die Staaten die Bodenschätze ausbeuten, sie dürfen Fischereirechte vergeben. Was sie aber nicht dürfen, sie dürfen die freie Schifffahrt nicht behindern. Und durch den Einsatz der Küstenwache mit Hubschraubern und der Festsetzung unseres Schiffes inklusive der Mannschaft hat aus unserer Sicht die russische Regierung illegal gehandelt. Und deswegen gab es auch von der holländischen Regierung einen Anruf hier des Internationalen Seegerichtshofes in Hamburg. Warum die holländische Regierung? Weil das Schiff unter holländischer Flagge fährt, um zu klären, ob dieser Übergriff der russischen Behörden auf das Greenpeace-Schiff illegal war. Und in einem sogenannten Eilverfahren wurde das quasi bestätigt, beziehungsweise in diesem Eilverfahren wurde festgelegt, Schiff und Besatzung müssen freigelassen werden, bis es in einem Hauptsacheverfahren geklärt wird, was genau passiert ist und gegen welche Gesetze Russland oder vielleicht sogar Greenpeace verstoßen hat.
Genau, da wollte ich auch nochmal nachhaken. Der Internationale Seegerichtshof hat jetzt nun die Freilassung entschieden. Beinhaltet das auch das Fallenlassen der Anklagepunkte, diese Forderung?
Das war nicht Gegenstand dieses Eilverfahrens und auch nicht des Beschlusses. Das ist ein Eilverfahren, das ist kein Hauptsacheverfahren gewesen. Das muss man klar trennen. Und die niederländische Regierung ist deswegen hier zum Internationalen Seegerichtshof gegangen und hat gesagt, wir haben ein Hauptsacheverfahren angestrengt, das nennt sich Schiedsverfahren. Die russische Seite hat darauf nicht reagiert und es kann ja nicht sein, dass man Schiff und Besatzung über Monate, Jahre festhält. Das ist menschenunwürdig und verstößt auch gegen die Menschenrechte, bis es zu einem Hauptsacheverfahren kommt. Deswegen ist der Internationale Seegerichtshof angerufen worden und der ist der in vielen Punkten der holländischen Regierung gefolgt hat, gesagt, Schiff und Besatzung müssen umgehend freigelassen werden, weil es eben tatsächlich bis zur Klärung des Hauptsacheverfahrens nicht rechtlich ist, den Menschen so lange festzuhalten. Und jetzt ist es so, dass dieses Schiedsverfahren trotzdem weiterläuft. Nur die Frage ist, wann es stattfinden wird und ob es stattfinden wird, weil wenn die russische Seite daran nicht teilnimmt, ist dieses Schiedsverfahren nicht durchführbar. Und von daher sind wir natürlich von Greenpeace sehr froh, dass es zu dieser Entscheidung hier des Internationalen Seegerichtshofs gekommen ist, dass zumindest Schiff und Besatzung freigelassen werden müssen, erstens, und zweitens, dass sie auch dann das russische Territorium verlassen dürfen.
Inwiefern ist dann aber dieser Beschluss jetzt wirksam für Russland? Also wie erwartet man, dass das Land mit dieser Entscheidung umgeht?
Das Entscheidende ist, dass der Internationale Seegerichtshof im ersten Schritt das Verfahren an sich genommen hat, gesagt, ja, wir als Richter des Internationalen Seegerichtshofs sind für diesen Fall zuständig. Und damit ist jeder Beschluss, der getroffen wird, auch für die russische Regierung bindend, weil es völkerrechtlich dieses Seerechtsübereinkommen ratifiziert hat. Das heißt, sie müssen sich an diesen Beschluss halten. Und wir gehen auch davon aus, dass die russische Regierung das umsetzt. Und wir wissen eben, dass auch jetzt die holländische Regierung mit der russischen Regierung Gespräche führt, wie es abzuwickeln ist. Fakt bleibt aber, unsere Kollegen sind immer noch in Russland, also die Entscheidung oder die Umsetzung hat noch nicht stattgefunden.
Neben diesem Ins-Boot-Holen des Internationalen Seegerichtshofs, was wurde denn bisher für die Freilassung bzw. auch für das Fallenlassen der Anklage getan?
Wir haben, nachdem unsere Kolleginnen und Kollegen verhaftet worden sind und auch in Untersuchungshaft genommen worden sind, sofort Rechtsanwälte zur Verfügung gestellt und auch nach Murmansk, damals war es noch Murmansk, geschickt, um ihnen eine bestmögliche rechtliche Vertretung zur Seite zu stellen. Wir haben dafür gesorgt, dass sie vernünftig versorgt werden, soweit es im Rahmen der russischen Gesetzgebung möglich ist, und haben dafür gesorgt, eben, dass sie auch wirklich eine rechtliche Betreuung bekommen. Das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt ist, sie sind dann erstmal für eine zweimonatige Untersuchungshaft verurteilt worden. Die Rechtsanwälte haben dagegen Widerspruch eingelegt, dem nicht stattgegeben worden ist. Jetzt ist es so, dass nach Ablauf dieser zweimonatigen Untersuchungshaft ein erneutes Anhörungsverfahren stattgefunden hat. Und das hat immerhin zum Ergebnis geführt, dass auf Grundlage der Vorlagen der Rechtsanwälte der Arctic 30, so nennen wir sie ja, alle 30 auf Kaution freigelassen worden sind.
Und wie geht es jetzt da an der Stelle weiter? Also was erwartet man?
Das ist eine gute Frage. Also wir gehen davon aus, dass die russische Regierung den Beschluss des Internationalen Seegerichtshofs umsetzt und die Leute ausreisen lässt. Die russische Regierung bzw. die russische Justiz, nicht die Regierung, hält die Anklage wegen Rauditums weiterhin aufrecht. Das heißt, die Kollegen sind zwar auf Kaution frei und können eventuell das Land verlassen, aber, und das muss man festhalten, es wird, so wie es aussieht, noch zu einem Gerichtsverfahren kommen, und sollten die Arctic 30 verurteilt werden, drohen ihnen bis zu 7 Jahre Haft.
Wir haben auch mit dem Russland-Experten von Amnesty International gesprochen, Peter Frank, und der hat uns erzählt, dass am 12.12. zum russischen Verfassungstag auch für viele Amnestie gewährt wird unter Umständen. Macht man sich da in irgendeiner Weise Hoffnung?
Für uns ist entscheidend, dass die Anklagepunkte fallen gelassen werden, weil wir sie für vollkommen absurd halten, jemandem Rauditum oder sogar bandenmäßige Piraterie vorzuwerfen, der oder die friedlich und gewaltfrei an einer Plattform protestiert haben und auf den Schutz der Arktis hinweisen wollten. Deswegen ist unser oberstes Ziel, dass die Anklagepunkte fallen gelassen werden, dass quasi die Arctic 30 eine weiße Weste behalten und quasi sich als freie Bürger bewegen können, wo sie wollen. Wenn es zu einer Amnestie, die am 12.12. kommen soll, ist es nett und schön, aber wir wollen geklärt haben, dass dieser Vorwurf des Rauditums zurückgezogen wird.
Bei der europäischen Living Wage-Konferenz gaben der Textildiscount H&M und andere Unternehmen an, einen Mindestlohn einführen zu wollen. Bis 2018 soll der sogenannte Living Wage in den Zulieferbetrieben eingeführt werden. Unklar ist jedoch bis jetzt, wie und von wem die Höhe des Lohns entschieden wird. Die Kampagne für saubere Kleidung ist eine Initiative, in der sich 20 Trägerorganisationen zusammengefunden haben. Sie sind in der Regel bundesweit arbeitende Organisationen, Vereine oder Verbände. Eine davon ist das Inkota-Netzwerk. ein Zusammenschluss unterschiedlicher, engagierter Menschen und Gruppen, die gemeinsam für eine gerechte Welt eintreten. Was die beiden Organisationen nun von H&M fordern, fragte Christian Strebke von Radio Z Bernd Hinzmann.
Könnten Sie vielleicht etwas Allgemeines über die Arbeitsbedingungen und die Lohnsituation in Ländern wie Bangladesch und Kambodscha erzählen?
Nicht nur durch die Katastrophen ist ja der Fokus auf Bangladesch, aber auch auf andere Länder in den letzten Monaten immer wieder in Medien präsent gewesen, sondern auch seit Jahren stellt ja die Kampagne für saubere Kleidung mit den Partnern vor Ort fest, dass die Einkünfte und auch damit verbunden der Arbeitsdruck auf die Beschäftigten in der Textil- und Bekleidungsindustrie verheerend sind. Das eine ist, dass die Löhne, die trotz massiver Überstunden, trotz hoher Stück-Soll-Leistung nicht ausreichen, um vernünftig davon leben zu können. Und deswegen hat die Kampagne für saubere Kleidung auch gemeinsam mit Partnern wie der asiatischen Grundlohnkampagne, der Asia Floor Wage, angestrebt, dass es einen Existenzlohn geben sollte, der es nämlich den Familien und den Beschäftigten ermöglicht, vernünftig davon leben zu können. Beispielsweise Gesundheitsvorsorge, also überhaupt den Zugang zu Ärzten oder zur medizinischen Versorgung zu haben, sich davon leisten zu können. Die Kinder, dass die zur Schule gehen können und vor allem, dass man auch ausreichend sich davon ernähren kann. Und die asiatische Grundlohnkampagne hat diesen Existenzlohn berechnet. Das haben über Jahre Unternehmen gesagt, der wäre nicht zu berechnen und das würde auch im Prinzip nur negative Effekte haben für die Beschäftigten in Entwicklungsländern wie Kambodscha, Bangladesch oder Indonesien. Dass dieser zu berechnen ist und dass dies unbedingt auch notwendig ist, umzusetzen, einen Existenzlohn, das ist deutlich geworden, immer wieder. Denn nicht nur, dass kein vernünftiges Auskommen da war, was die Löhne betraf, sondern auch, dass Menschen, die dafür eingetreten sind, also die Gewerkschaften gegründet haben oder wo Gewerkschaften sich stark gemacht haben in Zuliefererbetrieben, wurde massiv Druck auf diese Menschen ausgeübt und letztlich nicht nur die Zulieferer in den Ländern selbst, sondern ist es auch ganz klar zu verzeichnen gewesen, dass große Firmen wie H&M oder Adidas nämlich dann ihre Produktion zurückgefahren haben oder gar nicht mehr platziert haben in solchen Fabriken, wo es beispielsweise Gewerkschaften gibt, die beispielsweise auch durch Streiks und dergleichen mehr schon eine geringe Anhöhung der Löhne erzielt hatten.
Könnten Sie das vielleicht auch beziffern, dass man sich das ein bisschen vorstellen kann, von was für Lohnhöhen wir jetzt hier sprechen?
Also in Kambodscha beträgt der offiziell festgesetzte Mindestlohn etwa 60 Euro, zwischen 60 und also 60 noch ein bisschen Euro. Der Existenzlohn, den auch Gewerkschaften und auch nach der Berechnung, was sozusagen in diesem Basiskorb drin sein müsste, da müsste der Basislohn, den also die Menschen verdienen müssten in der Bekleidungsindustrie, etwa 280 Euro betragen. Das zeigt eine immense Differenz auf. Das hat aber unter anderem damit auch zu tun, dass der offiziell festgesetzte Mindestlohn in Ländern wie Kambodscha, aber auch in Bangladesch, letztlich ein politisch festgesetzter Lohn ist, da über die niedrigen Löhne und Einkünfte der Beschäftigten im Prinzip die Länder auch gegeneinander in einem Wettbewerb stehen und letztlich auch diese niedrigen Löhne ein Anreiz sein sollen, damit Textilmarkenfirmen oder Firmen überhaupt in diesen Ländern produzieren. Und deswegen wird beispielsweise bei der Berechnung der Mindestlöhne auch ein geringerer Kalorienbedarf pro Person zugrunde gelegt. Und die Kampagne für saubere Kleidung hat über Jahre schon immer gesagt, das sind eigentlich Hungerlöhne, was man da in der Bekleidungsindustrie verdient. Und an diesen Berechnungsmodellen wird deutlich, dass dies tatsächlich so ist. Weil bei einem Existenzlohn nach internationalen Standards bedarf es etwa 3000 Kilokalorien, offiziell werden oftmals um die 1500 Kilokalorien pro Person da bloß veranschlagt. Und so, aber auch aufgrund anderer Faktoren, kommt letztlich so ein niedriger offizieller Mindestlohn zustande, der aber keinesfalls ausreicht, die Familien und auch sich vernünftig zu versorgen und zu ernähren. In Bangladesch ist es ebenfalls der Fall, dass letztlich der offizielle Mindestlohn beziehungsweise der da beanschlagte Existenzlohn auch um das Dreifache sich unterscheidet. Also der Mindestlohn der vergangene, vor der jetzigen Erhöhung des Mindestlohns lag in etwa bei 30 Euro und offiziell nötig nach dem Existenzlohn bedarf es etwa 250 Euro im Monat. Das zeigt eigentlich ganz deutlich und das ist auch auf der in Berlin stattgefundenen Living Wage Konferenz deutlich geworden, und zwar keinesfalls, dass das nur eine Frage der Gewerkschaften ist und der Arbeiterinnen, die da mehr Löhne veranschlagen, sondern auch, dass insgesamt ja durch diese Erhöhung des Mindestlohnes in Bangladesch beispielsweise auch die Unternehmensverbände in Bangladesch sagen, die Menschen müssten mehr verdienen, aber verantwortlich sind an der Stelle ebenso die dort in den Ländern Chancen oder Aufträge vergebenden Unternehmen wie Markenfirmen wie H&M und wie Adidas oder Puma, aber auch genauso die Discounter. Die drücken nämlich die Preise und die geben die Vorgaben, dass in einer relativ kurzen Zeit noch eine höhere Stückzahl fertiggestellt werden muss.
Das wäre jetzt meine nächste Frage. Was ging es denn bei dieser Europäischen Living Wage Konferenz und was wurde dort beschlossen?
Auf dieser Europäischen Living Wage Konferenz in Berlin letzte Woche waren unterschiedliche Vertreter anwesend. Initiiert wurde die Konferenz von der niederländischen Regierung und auch seitens des Bundesministeriums für Wirtschaft und Entwicklung, wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung. Und es waren Vertreter aus Politik, Unternehmen, aber auch Gewerkschaften und Regierung, beispielsweise aus Bangladesch, vor Ort anwesend. Und nun war die Konferenz natürlich nicht so, dass sie einen verbindlichen Beschluss fassen konnte, aber es ist ein Statement abgegeben worden aufgrund der Diskussion, dass erstmals Unternehmen als auch Politik klar den Rahmen gesetzt haben, es muss eine existenzsichernde Lohn in der globalen Lieferkette umgesetzt werden und gerade in dem Beispielbereich Bekleidung. Das ist auch aufgrund dessen dazu gekommen, dass die anwesenden Gewerkschafterinnen aus Bangladesch oder Indonesien ganz klar gemacht haben, und nicht nur diese, sondern zum Teil auch mit den Unternehmensverbänden aus den Ländern, dass die Unternehmen hier in den Industrieländern eine Verantwortung haben, dass es letztlich möglich ist, so einen existenzsicheren Lohn zu zahlen. Ganz klar und positiv ist es zu sehen, dass die Politik da auch den Rahmen so gestalten will, dass nämlich in der öffentlichen Diskussion die Rolle des Living Wages wieder eine entscheidende Rolle spielt und letztlich auch es um konkrete Umsetzungsschritte geht. H&M hat auf dieser Konferenz so eine Art Roadmap, also wie soll dieser Living Wage erreicht werden. Das ist erstmal nicht schlecht, aber es haben auch andere Unternehmen schon viel, viel konkreter in der Vergangenheit getan. H&M muss das nachweisen, wie sie letztlich zu diesem von der Asia Floor Wage auch berechneten Living Wage sich zu positionieren. Da blieben sie sehr unkonkret. Und auch der andere Punkt, dass 2018 im Prinzip erst das Ziel erreicht werden soll, und zwar nur bei zwei ausgewählten Ländern und bei im Großen und Ganzen erstmal drei Fabriken, das ist ein bisschen wenig für so ein Unternehmen. Alle wissen, dass das ein schrittweiser Prozess auch ist, aber in dem Umfang der Zielerreichung, da hängt H&M doch noch ganz schön hinterher. Und da sind Unternehmen zum Beispiel aus der Outdoor-Branche, die der Fair Wear Foundation beigetreten sind, also die sich auch für ihre gesamten Zulieferer zu einem Living Wage verpflichten und die einen unabhängigen Überprüfungs- und Umsetzungsprozess auch damit anstreben, weit H&M voraus.
In der aktuellen Debatte um die NSU-Morde wurden nun Gewalttaten der letzten 20 Jahre neu untersucht. Das Bundeskriminalamt und die Landespolizeibehörden haben bei einer Überprüfung von 3.300 ungeklärten Morden und Mordversuchen festgestellt, dass in 746 Fällen Anhaltspunkte für mögliche politisch rechte Tatmotive entdeckt worden seien. Das entspricht mehr als 22% aller überprüften Mordverbrechen. Analysiert wurden der Zeitraum zwischen 1990 und 2011. Das vorläufige Ergebnis dieser Überprüfung sollte der Bundesregierung und dem Bundesinnenministerium zu denken geben, denn die beziffern bis heute lediglich 63 rechtsmotivierte Morde. Antirassistische Initiativen kritisieren diese niedrige Zahl schon seit Jahren. Die Amadeo-Antonio-Stiftung geht von 184 rechten Mordfällen aus. Schon seit längerem spricht sich die Stiftung dafür aus, dass andere Kriterien zur Bewertung von politisch motivierten Morden herangezogen werden müssen. Radio Korax hat sich mit Annetta Kahane von der Amadeo-Antonio-Stiftung über die Neubewertung von unaufgeklärten Gewalttaten unterhalten.
Das Bundeskriminalamt hatte nach dem Entdecken der NSU-Morde darauf gedrungen, dass man alle ungeklärten Todesfälle noch einmal untersucht. Das ist natürlich eine logische Schlussfolgerung aus den Fehlentwicklung der Ermittlungen beim NSU. Und da hat man also 3.300 Morde bzw. Mordversuche, die nicht aufgeklärt worden sind, untersucht, ob die in Frage kommen und eventuell rechtsextremen Ursprung haben. Und bei ungefähr 750, ich habe die Zahl jetzt nicht genau im Kopf, waren offensichtlich fündig geworden. Das heißt also, vom Profil der Opfer könnte es sein, dass das rechtsextreme Täter gewesen sind. Ich bin kein Kriminologe, ich weiß nicht genau, wie die das gemacht haben. Und nähere Informationen haben wir vom Bundesinnenministerium dazu auch noch nicht gekriegt, welche Kategorien da angesetzt wurden. Aber es ist wahrscheinlich, dass es sich mit den Profilen der Opfer erklären lässt. Also Opfer sind beispielsweise nicht deutsche Staatsbürger, Menschen mit einer dunklen Hautfarbe, Homosexuelle, Obdachlose und so weiter. Also die sozusagen Feindgruppen der Nazis. Wenn diese Opfer waren, dann wird erstmal jetzt genauer untersucht, ob die Täter eventuell aus dem Milieu kommen.
Und woran liegt es dann, dass das Bundesministerium in den vorigen Zahlen nur 63 Opfer rechter Gewalt beziffert hat?
Ich habe keine Ahnung, woran das liegt. Wir haben eine Gegenliste sozusagen gemacht. Wir kommen auf 184 Todesopfer und wir haben als Kriterium, dass das Opfer rassistischer und rechtsextremer Gewalt sind. Möglicherweise ist die Zielweise der Länder, also der Landeskriminalämter, haben die eher zu tun mit der Situation, die Polizisten vor Ort vorfinden und wie sie das dann da einschätzen. Und wenn die das nicht als rechtsextreme Tat einschätzen, dann kann es passieren, dass, obwohl, wenn es nachher zur Verhandlung kommt und der Richter feststellt, dass es sich um eine rechtsextreme Tat handelte, dies trotzdem nicht in die Statistik einfließt. Das ist natürlich absurd. Aber deswegen gibt es ja die Zivilgesellschaft, die dann solche Korrektive anlegen kann.
Und nach welchen Kriterien wird so eine Gewalttat als politisch rechtsmotiviert eingestuft?
Ja, also das hat sich immer wieder geändert im Laufe der Jahre. Es hieß, rechtsextreme Gewalttaten sind nur solche, deren Ziel die Abschaffung der Freiheit durch demokratische Grundordnung oder sowas liegt. Das heißt also, wenn bei einer Gewaltstraftat der Täter gleichzeitig jemand schlägt und dabei Heil Hitler ruft oder nieder mit der Bundesrepublik, dann ist es eine rechtsextreme Straftat, eine Gewaltstraftat. Inzwischen ist das aber dann verändert worden. Da hat man gesagt, Gewaltkriminalität rechts, politisch motivierte Gewalt Recht, da wird dann geguckt, ob die Täter eventuell in der rechtsextremen Szene aktiv sind und ob es sich bei dem Opfer um jemanden handelt, der aufgrund seiner Gruppenzugehörigkeit Opfer geworden ist. Mit anderen Worten, wenn es keine besondere Verbindung zwischen Täter und Opfer gibt, sondern, sagen wir mal, jemand nur deshalb angegriffen wird, weil er einer bestimmten ethnischen Gruppe angehört, dann ist mit hoher Wahrscheinlichkeit davon auszugehen, dass es sich um eine rechtsextreme Straftat handelt. Das ist aber auch noch nicht, das geht auch noch nicht weit genug. Nach unserem Ermessen sollte es so sein, dass Gewaltstraftaten, die potenzielle Opfergruppen betreffen, immer daraufhin untersucht werden sollten vom Staatsschutz, ob es sich hier um eine politisch motivierte Straftat handelt.
Da scheint es ja einen ziemlich großen Spielraum zu geben von der Landespolizei bzw. den Behörden und der Justiz in der Bewertung dieser politisch motivierten Verbrechen. Wie wird jetzt genau bei so einer Ermittlung vorgegangen und wie ist eine politisch motivierte Tat dann nach so langer Zeit überhaupt nachweisbar?
Das kann ich Ihnen nicht sagen. Das wäre eine interessante Frage an ein Landeskriminalamt oder an das Bundesinnenministerium. Da muss man wirklich, das würde mich auch mal interessieren, wie die das machen. Ich kann Ihnen das nicht genau sagen. Ich war bisher nicht in der Situation, bei einer solchen Straftat direkt dabei zu sein und zu gucken, wie die das machen. Aber ich denke mal, das hängt sehr viel auch mit den subjektiven Einstellungen von den Beamten ab. Es hängt sehr viel von den Beamten ab, wie die das vor Ort einschätzen. Natürlich ist das immer eine Ermessensfrage. Das kann man nie so kategorisieren, dass das komplett auf Nummer sicher geht. Ja? Also dass man weiß, es gibt da keinen Automatismus. Was allerdings gemacht werden muss, ist, dass die zuständigen Beamten nicht nur von der Kriminalpolizei, sondern ganz einfach auch von der Einsatzpolizei dahingehend geschult werden und sensibilisiert werden, um in solchen Situationen dann auch eine richtige Einschätzung zu geben oder die Fälle weiterzuleiten.
Und für Bernd Wagner, den Gründer des Exit-Aussteigerprogramms, kam diese Meldung jetzt gar nicht so überraschend. Seiner Erfahrung nach hätten in unterschiedlichen Regionen immer, hätte dann das Verhältnis von 1:10 immer im Raum gestanden. Und das bedeutet dann eine staatlich registrierte rechte Gewalt gegen 10 verleugnete Taten. Wie schätzen Sie dieses Verhältnis ein?
Das ist eine ganz simple Dunkelzimmerrechnung, das sehe ich genauso. Und das ist sozusagen auch von der, sagen wir mal, von der subjektiven Stimmung, sage ich hier, eher realistisch als das, was wir bisher hatten mit diesen 63 Toten. Man kann, also 1:10 ist sozusagen eine ganz normale Dunkelziffer, dass man sagt, also auf eine registrierte Gewaltstraftat oder einen Mord kommen 10 unaufgeklärte. Und es gab schon oft Anlass dafür, zu vermuten, dass diese Zahl der Toten, der ermordeten Leute wesentlich höher ist. Also ich bin da ganz seiner Meinung, da hat er total recht.
Und seit den NSU-Morden gibt es nun auch eine Debatte um einen sogenannten institutionellen Rassismus. Wie hängt dies denn mit den Zahlen zusammen und warum ist das vielleicht so? Also stehen da Richtlinien im Weg oder ist so eine Debatte vielleicht gar nicht vorgesehen?
Ja, na sicher, es gibt natürlich ein totales Abwehren insgesamt in der Bundesrepublik zu dem Thema Rechtsextremismus und Rassismus. Und wenn die Gesellschaft und Politik und Gesellschaft nicht in der Lage und bereit sind, sich auch mit dem Rassismus in der eigenen Gesellschaft zu beschäftigen, dann sind sie auch nicht bereit, gewissermaßen den Rechtsextremismus wirklich so zu bekämpfen, dass er politisch nicht mehr relevant ist. Denn meiner Meinung nach ist Rassismus und der geduldete Alltagsrassismus sozusagen das, wovon sich die Nazis ernähren, wenn es den sozusagen im Durchschnitt der Bevölkerung nicht in so hohem Maße gäbe, dann könnte der Rechtsextremismus auch nicht so erfolgreich agieren und nicht so eingebettet sein in der Befindlichkeit der Bevölkerung. Ne? Und deswegen ist es total wichtig, also nicht nur aus diesem Grund, sondern sowieso, aber es ist eben deswegen total wichtig, dass Rassismus, auch institutioneller Rassismus, debattiert wird, dass überhaupt erstmal zur Kenntnis genommen wird, dass es das gibt und dass das nicht nur ein Problem fremder Länder ist, sondern dass auch in Deutschland dieses Problem existiert und dass man dazu sich konkret verhalten muss.
Und wo muss man dann Ihrer Meinung nach ansetzen, damit die Bewertung solcher Gewalttaten als politisch rechts motiviert dann auch den Tatsachen entsprechen wird?
Also es ist so, die Polizisten, wenn eine Straftat passiert, eine Gewaltstraftat, und die Polizei gerufen wird, ja, dann sind diejenigen Beamten, die zuerst vor Ort sind, sind die erste Einschätzung machen. Und das ist ganz wichtig. Wenn die sagen, Moment mal, hier scheint es sich um eine rechte Gewaltstraftat zu handeln, weil die Täter aussehen wie aus dem Nazi-Milieu oder weil die Opfer eben einer typischen Opfergruppe angehören, dann müssen die sozusagen den Staatsschutz informieren und der nimmt dann die Ermittlungen auf. Wenn die Polizisten vor Ort aber sagen, ach, das ist bloß eine Jugendrauferei oder eine Beziehungstat oder so, dann nimmt der Staatsschutz nicht die Ermittlungen auf. Und das ist zum Teil sehr entscheidend für den weiteren Verlauf dessen, was dann geschieht. Also für Anklageerhebungen und für Gerichtsverhandlungen und so weiter und so fort. Es ist also relativ einfach, möglicherweise eine rechte Straftat als solche zu verdecken, wenn die Polizisten das nicht aufgreifen, ja, und dann später keiner nachfragt. Und das ist einer der Gründe, warum die Dunkelziffer so hoch ist. Deswegen müssen die Kriterien so sein, dass, wenn Polizisten vor Ort kommen, sie sozusagen neben den üblichen Routinen, die sie machen müssen, wenn sie einen Tatort sichern oder zu einem Tatort kommen oder so, müssen sie gucken, wer sind die Opfer, wer sind die Täter, ist es möglich, muss der Staatsschutz eingeschaltet werden. Wenn der Staatsschutz eingeschaltet wird und es stellt sich als falsch raus, nicht so schlimm, dann ist es okay. Das ist bisher nicht systematisch passiert und das muss passieren.
Das war ZIPFM vom Freitag, den 6. Dezember 2012. Hören könnt ihr uns im Netz unter zip-fm.net. Oder ab kommenden Dienstag die nächste Sendung in deinem Radio. Tschüss und ciao, sagt der Stefan aus Berlin. Musik